Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Das Buch ist heute zu schwer. Gottes Wort scheint heute zu schwergewichtig zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, alle Evangelien setzen Johannes den Täufer vor das Wirken Jesu, zeitlich und inhaltlich. Und das ist ein spezifisch christlicher Blick aber auf den Täufer, der den Umständen damals nur teilweise gerecht wird. Wenn man in den Evangelien zwischen den Zeilen liest, kann man davon noch etwas spüren, dass da was anderes ist, auch in der Apostelgeschichte. Noch im 2. Jahrhundert begegnen wir Anhängern von Johannes dem Täufer, die nicht zur Jesusbewegung übergetreten sind, also zum Christentum, sondern die sich als eine eigene Glaubensrichtung sehen. Und Johannes den Täufer als eigenständige Figur der Heilsgeschichte anerkennen. Johannes als Vorläufer Jesu? Diese Anschauung war zumindest den Johannesjüngern zutiefst fremd. Das Profil Johannes des Täufers kann man bei einem Blick in die Evangelien noch gut herausschälen. Johannes, so heißt es, trat in einem Gewand aus Kamelhaaren und mit einem ledernen Gürtel um die Hüften auf. Ja, das war schon die Kleidung des großen Propheten Elia, wovon das zweite Buch der Könige spricht. Und man erwartete zur Zeit des Johannes und auch Jesu, dass Elia wiederkommen würde, als Vorbote sozusagen des nahen Weltendes. Und daher auch heute die Frage der Priester und Leviten an Johannes, ob er denn der wiederkommene Elia sei. Johannes verneint dies, hier zumindest. Es ist gut möglich, dass trotzdem Johannes sich selbst als wiederkommender Elia betrachtet hat. Wir haben gehört, dass Johannes auf der anderen Seite des Jordan gewirkt hat, in oder bei Bethanien, nicht das später bekannte Bethanien. Man kann auf alten Karten das eben erwähnte Bethanien in der Nähe eines Berges lokalisieren, von dem Elia in den Himmel aufgefahren sein soll. Kann das alles Zufall sein? Nein, Johannes verstand sich nicht als Vorläufer Jesu. Er verstand sich als der wiederkommende Elia, der das baldige Kommen Gottes und zu Gericht und Weltende ankündigte. Darauf wollte er die Menschen vorbereiten und deshalb rief er zur Umkehr auf und taufte. Im heutigen Evangelium wird Johannes in diesem fiktiven Gespräch auch gefragt, ob er der Prophet sei. Dies verweist auf eine Stelle im Buch Deuteronomium, wo Gott zu Mose sagt, einen Propheten wie dich, also wie Mose, will ich ihnen, dem Volk Israel, erstehen lassen. Und gemäß dieser Verheißung erwartete man zur Zeit des Johannes und Jesu einen solchen quasi abschließenden Propheten. Davon legen auch die Schriften von Qumran im Toten Meer Zeugnis ab von dieser Erwartung. Wenn man als Suchender damals zu Johannes dem Täufer wollte, musste man über den Jordan gehen. Ein großes Bild. Man musste raus aus dem gelobten Land, aus dem Land, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen, hinein sozusagen in die Wüste, um als Bekehrter, als neuer Mensch wieder neu in das gelobte Land einzuziehen, quasi dem Leben von Gott her eine neue Ausrichtung geben. Und da ist es nun wirklich nicht mehr weit zur christlichen Tauftheologie. Kein Wunder, dass die Evangelisten auf eine Unterordnung von Johannes dem Täufer unter Jesus, den Christus, Wert legen. Gleichzeitig haben sie aber Johannes den Täufer aufgrund seiner Bedeutung hineingeholt in das Evangelium, seine Rolle aber neu gedeutet und verstanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Jesus zunächst selbst ein Anhänger Johannes des Täufers, setzte sich dann aber noch vor dessen Tod von ihm ab und begann eine eigene Verkündigungstätigkeit mit eigenen Akzenten. Aber die Taufe, die wir Christen bis heute praktizieren, hat ihr eindeutiges Vorbild in der Taufe, die Johannes vollzogen hat. Und es ist schließlich die Auferstehung Jesu, die beide, Johannes und Jesus, total unterscheidet. Als augenfälligster Unterschied ist da wohl zu nennen, unter anderem, dass Johannes wie ein Asket auftrat, während Jesus sich nachsagen lassen musste, er wäre ein Fresser und ein Säufer. Jesus war, das erzählt die Bibel eindeutig, ein Mann, der gerne gefeiert hat. Hochzeit von Kanaan, den Wein verbessert, vermehrt. Darin kam für ihn etwas vom Reich Gottes zum Ausdruck, vom Fest der Freude ohne Ende. Und so steht der dritte Adventssonntag jedes Jahr ganz im Zeichen dieser Freude. Vor allem am Beginn der Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, freut euch zu jeder Zeit. Dabei liegt die Betonung auf zu jeder Zeit. Paulus weiß, dass die äußeren Umstände nicht immer Freude bereiten, ja manchmal drohen sie sogar, die Freude zu ersticken. Denken wir nur an die weltpolitische Situation. An den Gazastreifen, an Israel, an die Ukraine, an so viel Not, Elend, Verhungern, Angst, Tod. Es geht aber heute um eine Freude, die nicht von äußeren Umständen abhängt. Eine Freude, die trotzdem und trotz allem gilt. Eine Freude, die letztlich allein aus dem Glauben kommen kann. Und von den Früchten des Geistes, der in der Gemeinde wirkt. Darauf beruht sich auch Paulus beim Brief an die Thessalonicher, an diese Gemeinde. Eine Freude, die daher kommt, dass Gott uns in seinem Sohn so unendlich reich beschenkt mit der Gotteskindschaft. Wir sind Kinder Gottes, verwandt mit Gott. Und dennoch ist die Freude, von der Paulus spricht, nicht eine rein geistige oder spiritualisierte Freude. Diese Freude soll für uns den Alltag und vor allem das Gemeindeleben, unser Kirchesein durchdringen. Die frühen Christen empfanden sich von Gott zu einem ganz neuen Miteinander, berufen, befähigt, das ansteckte, weil es ehrlich war, glaubhaft, ein Zeugnis davon, dass der Heilige Geist in der Gemeinde wirkte. Was bleibt da für uns heute? Es ist manchmal nötig, neu anzufangen. Und jeder weiß in seinem Leben eine kleine oder größere Situation oder Frage, wo es dran wäre. Und Altes zurückzulassen, gleichsam als Aktualisierung der Taufe, Neubelebung, das Sprudeln des Taufwassers neu zulassen. Es braucht aber immer wieder auch die Hilfe von außen. Und Johannes der Täufer war so ein Diener des Neuanfangs. Stehen wir uns da einander bei, im privaten Bereich wie im gemeindlichen, kirchlichen Bereich. Manchmal ist auch in der Kirche eine Neuorientierung fällig. Wir hören es, wir sehen es, um sich in einer neuen Zeit mit neuen Herausforderungen neu an dem zu orientieren, was heute christlichen Glauben ausmacht. Lernen können wir auch etwas von dieser Integration Johannes des Täufers in das Evangelium. Immer wieder hat die Kirche in der Geschichte versucht, Verwandte und als hilfreich erachtete geistesgeschichtliche Strömungen und Anschauungen für die eigene Theologie fruchtbar zu machen. Etwa die Philosophie des Platon in der Antike, die Philosophie des Aristoteles im Mittelalter, in unserer Zeit die Meditationsbewegung oder die Sorge um den Erhalt der Schöpfung. Immer aber getragen von dem Pauluswort, prüft alles, behaltet das Gute. Und zum Schluss, in manchem Umbruch dürfen wir, so meine ich, auch eine Herausforderung Gottes sehen, die uns zu Neuem führen will. Neues, das im Alten verborgen, vielleicht verschüttet ist, jetzt aber neu offenbar, wichtig, klarer werden will. Über allem steht Gottes Ja zu uns. Du bist geliebtes Kind Gottes. Und dieses Ja gilt es immer wieder neu zu ergreifen, jetzt gerade kurz bevor wir das Fest der Menschwerdung Gottes feiern. Wenn das kein Grund zur Freude ist, Amen.